Heute reisen wir zurück in eine Zeit lange, und zwar sehr lange, bevor es Podcasts gab. Sogar lange, bevor es Menschen überhaupt gab. Mein heutiger Gast bewegt sich beruflich irgendwo zwischen Urpferdchen, Waldkrokodil und manch anderem Fossil, das aus dem Ölschiefer der Grube Messel geborgen wurde. Er ist jemand, der Knochen liest, wie andere Leute vielleicht Romane, und der uns zeigen kann, wie viel Geschichte in einem einzigen Fundstück steckt. Sein Herz schlägt für Reptilien. Manchmal stolpert er über Fossilien, die so ungewöhnlich sind, dass selbst erfahrene Kollegen noch staunen. Er ist Geologe, Paläontologe und ein wunderbarer Erklärer. Wir sprechen über ein Fossil im Fossil im Fossil. Darüber, warum vieräugige Echsen keine Fabelwesen sind und wie man vom Studium in Berkeley und Yale schließlich in Frankfurt landet. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Christoph Smith, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Christoph, vielleicht bevor wir deine offizielle Berufsbezeichnung hier bei Senckenberg nennen, die immer ja ein bisschen kompliziert ist. Was erzählst du auf einer Party, was du arbeitest?
Ich befasse mich mit alten Knochen.
Okay, und hier bei Senckenberg klingt das dann wie? Du bist Leiter?
Leiter von der Abteilung Messelforschung und Paläobiologie und Leiter von der Sektion oder von dem Fachbereich Paläoherpetologie.
Okay, und Paläoherpetologie heißt, da geht es um ausgestorbene
Reptilien und Amphibien.
Okay. Um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, bevor wir dann ganz genau darüber reden, wer du bist, was du machst und so, habe ich so ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Oh. Und du entscheidest dich bitte einfach sehr spontan für eins von beiden. Knochen oder Steine?
Knochen.
Sandalen oder Sneaker?
Sandalen.
Eidechsen oder Schlangen?
Schlangen mittlerweile.
Wirklich? Aha.
Ja, das ist mir ganz neu eigentlich.
Kommen wir gleich.
Ja, alles klar.
Data or Data?
Data.
Schaufel oder Pinsel?
Pinsel.
Oder Taschenmesser?
Taschenmesser, das ist auch gut.
Dschungel oder stillgelegter Tagebau?
Dschungel.
Drei Augen oder vier?
Vier.
Code oder Müsli?
Müsli.
Alles klar. Zu Müsli werden wir später kommen. Es hat nichts mit Essen zu tun, das einmal vorweg geschickt. Oder isst du auch gerne Müsli?
Tatsächlich ja. Also eigentlich sehe ich die meisten Morgen mit etwas Joghurt. Das soll besonders gut für den Darm sein.
Ah, okay.
Probiotisch.
Weißt du? Aber das Müsli, was wir hier meinen, hat eher mit kleinen Knochenstücken zu tun. Leiter Messelforschung. Viele, die Erdfrequenz hören, werden Messel zumindest mal gehört haben und kennen. Aber sag du doch mal, das ist ja wirklich international eine sehr besonders und ganz renommierte Ausgrabungsstelle. Was ist das Besondere an diesem Ort?
Die Grube Messel ist wirklich einzigartig weltweit, weil sie ein Ökosystem unter den Treibhausbedingungen, auf die wir uns langsam bewegen, aufbewahrt in einer Detailreichtum, das kaum vorstellbar ist. Da haben wir eine unglaubliche Fülle an Arten und anderen Taxa, die da vorkommen. Wir haben nicht nur Wirbeltiere, wie so häufig in anderen Fundstellen vielleicht der Fall sein mag, nur Wirbeltiere oder Pflanzen oder Insekten, da haben wir alles zusammen. Wir haben die Wirbeltiere und die Pflanzen und die Insekten und auch Pilze haben wir auch da. Und alles in einem fantastischen Zustand.
Das heißt, ab und zu sind so auch irgendwie Schuppen und sowas erhalten und man sieht noch eine Farbigkeit. Und was heißt fantastischer Erhaltungszustand?
Es ist unvorstellbar. Bei den Wirbeltieren haben wir nicht nur isolierte Knochen, also Müsli, die wir zurückkommen werden, sondern komplette Skelette. Und nicht nur das, sondern auch Weichteilerhaltung. Wir können da in die Mägen von diesen Tieren hineinschauen und wissen, was sie damals gegessen haben. Was war die letzte Mahlzeit von diesem Urpferdchen zum Beispiel? Wir können da bei den Reptilien Schuppen sehen, die Behaarung von den Säugetieren und das Gefieder von den Vögeln ist alles da. Bei den Insekten, die Oberflächen von diesen Insekten ist so fantastisch erhalten, dass die Strukturfarben, die von winzig kleinen Nanostrukturen auf der Oberfläche von den Körpern von diesen Insekten, das ist noch erhalten geblieben und sie schimmern tatsächlich. Wir können die Cuticula, die Oberfläche von den Blättern da abziehen, um die Zellen da zu zählen.
Wahnsinn. Und wie alt ist das jetzt alles?
Ja, wir wollen als Menschen immer einfach Zahlen haben. Und am liebsten würde ich sagen, das ist 47 oder 48 Millionen Jahre alt. Es bewegt sich leider ein bisschen dazwischen. Also da gab es einen Ausbruch von einem Vulkan, der dafür verantwortlich ist, dass wir diesen Marssee haben. Und da bildete sich ein See. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ölschieferschichten abgelagert werden, wo wir derzeit graben, liegen wir zwischen 47 und 48. Und je nachdem, wo die Einschätzungen sich bewegen, ja, kann es ein bisschen hin und her schwanken.
Also es ist ja wirklich so, dass Menschen aus ganz anderen Teilen der Erde, Forschende, irgendwie auf Messel neidisch sind, ne? Und sich die Sachen angucken und immer irgendwie sagen, wow, was ihr da habt, ist wirklich einzigartig.
Aber sie kennen Bürokratie nicht.
Das heißt, was? Du solltest, du würdest gerne die Fossilien einfach darüber schicken und mit allem anderen sie nicht behelligen, was Metal in Deutschland sonst so betrifft.
Ja, was man macht, um dort arbeiten zu können, ist mehr als in den üblichen Stellen. Aber ich meckere nicht, das war nur so eine kleine Witz nehmen.
Messel ist ja tatsächlich, also Messel gibt es, weil das mal ein Tagebau war. Dann sollte es länger, wollte man den Tagebau, also diese Grube eigentlich nutzen, um eine Müllkippe da reinzufüllen. Das ist zum Glück, würde man heute sagen, nicht passiert. Stattdessen wurde es wenige Jahre, nachdem das abgewendet wurde, Weltnaturerbe und ist jetzt eine wahnsinnige Grabungsstelle für euch.
Es hatte also über 2 Jahrzehnte gedauert, bis das wirklich zu einem Welterbe erklärt worden ist. Aber es stimmt, wir haben das große, also man kann völlig verstehen, warum man das damals zu einer Mülldeponie machen wollte. Das war ein großes Loch in der Erde. Davon gibt es nicht viele. Da gibt es ein Müllproblem und da kann man sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das ist super. Das war eine interessante Idee. Aber zum Glück gab es da viele Menschen, die sich für Messel eingesetzt haben, also von Privatleuten, die entweder gegraben haben oder protestiert haben, die Wissenschaftler, die gegraben haben und sehr viel veröffentlicht haben. Und das führt alles dazu, dass Messel dann doch für die Wissenschaft und die Menschheit aufbewahrt werden konnte. Mhm. Vor 30 Jahren eigentlich, 1995, am 9. Dezember.
Genau. Da wurde das zum Weltnaturerbe erklärt. Du hast was mitgebracht, wie alle was mitbringen. Und ich würde, wenn ich darf, dein Mitbringsel erstmal angucken, ohne dass du mir schon verrätst, was es ist.
Oh,
und
ich guck was mal. Eine gute Idee. Ja? Ich bin froh, dass ich das gar nicht verraten habe.
Ja, bin ich auch. Also erstmal ist es so eine Gefriertüte. Und er öffnet sie jetzt, wie man hört. Und da drin steckt die nächste Gefriertüte. Mit einem Stein. Und jetzt darf ich das so in die Hand nehmen.
Bitte.
Danke. Das ist ein bisschen gemein, oder? Also, es ist ein Stein, bisschen Handteller groß, bisschen größer als Handteller groß. Und in der Mitte ist ein heller Fleck. Ich dachte, jetzt sehe ich irgendwelche Knochen oder so. Und ich sehe gar nichts, weil ich muss die andere Brille rausholen. Aber ja, erstmal sieht es aus, also ich sage jetzt mal was, und das ist garantiert komplett falsch und voll böse. Es sieht aus wie ein bisschen ein kleiner Fleck Flechte auf einem Stein.
Das Muster ja, warum denn nicht?
Was ist denn das?
Das ist in der Tat dann gar kein Fossil, sondern das ist eine so Gesteinplatte. Messel, die Grube Messel ist weitestgehend mit Ölschiefer befüllt. Und dieser Ölschiefer ist sehr homogen. Da kannst du nicht erahnen, wenn du einfach in einem kleinen Loch buddelst, wo du dich in der Stratigraphie, in der Reihenfolge, im Profil befindest.
Also sozusagen, man würde ja, wenn man von oben nach unten gräbt, eigentlich so Schichten vermuten, an denen man sagen kann, alles liegt in einer Schicht und ist ungefähr gleich alt oder so. Das sieht man da nicht gut.
Es ist super gut geschichtet, sodass man gut Schichten verfolgen kann, aber alle sehen mehr oder weniger gleich aus. Also lassen sie sich gut spalten. Also zwischen den Schichten und gegen die Schichten, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber der Ölschiefer an einer Stelle sieht fast genauso aus wie der Ölschiefer an einer anderen Stelle. Mit wenigen Ausnahmen. Das ist eine der Ausnahmen. Da haben wir vier Haupt sogenannte Leithorizonte. Mhm. Das sind Schichten, die anders sind und die sich weitestgehend durch die gesamte Grube verfolgen lassen. Und diese erlauben uns dann etwas mehr Genauigkeit, Präzision bei der Grabung durchzuführen. Das hier ist bei weitem die dickste Schicht.
So, also es gibt andere, die so. Zentimeter, ne?
Ja, so ein, ja, genau. 1,5 also Zentimeter oder so.
1,5, ja.
Ja. Die anderen sind, reden wir von so 1 Millimeter dick. Mhm. Das ist kaum erkennbar, wenn man nicht weiß, was man da sieht. Aber wenn man nicht weiß, dass diese Millimeter da wirklich anders ist, als was im Rest der Ölschiefer vorhanden ist. Aber diese Schicht ist anders. Und das ist das Leithorizont, das fast ganz am oben an dem oberen Rande von dem Profil liegt. Und das ist das Leithorizont M. Und das wird dann nach, also die anderen heißen so Gamma, Beta, Alpha und so. Dieses Horizont heißt etwas anderes, weil es weitestgehend aus zwei Mineralien besteht. Das erste kann ich kaum auf Deutsch aussprechen. Montgomeryit. Montgomeryite.
Ja.
Und dann gibt es sogar, also das ist nicht der Hauptteil von dieser Schicht, aber nennenswert trotzdem, das andere Mineral heißt Messelit, weil es nach Messel benannt worden ist. Lange Zeit hat man diese Leithorizonte, lange Zeit, seit Jahrzehnten kennt man diese Leithorizonte. Man hat nicht unbedingt sagen können, was sie sind. Man weiß nur, dass man sie verfolgen kann. Und laut einer neueren Studie, und wenn du die Kante von diesem Stück siehst, ist das etwas poliert, weil man dort ein Stück abgesägt hat und unter dem also Gesteinsmikroskop, also Binokularmikroskop untersucht hat. Und es gibt Anzeichen dafür, dass das hier eine abgewandelte Ascheschicht ist.
Das heißt, mir geht jetzt gerade so ein bisschen ein Licht auf. Es geht überhaupt nicht um diesen helleren Fleck hier oben drauf. Genau. Also egal, ob das Flechte oder Verfärbung ist oder so, sondern es geht euch eigentlich tatsächlich um die Kante. Mhm. Dann beschreibe ich jetzt mal den Rest von diesem Stück. weil man tatsächlich auch sieht, wo richtig wie reingesägt wurde. Ne? Es gibt so einen Schlitz, der da reingesägt wurde und dann sind so rechteckige Ecken und Kanten abgesägt. Eine Stelle ist poliert, eine Seite. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, an einer Stelle sieht so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Granitrichtung, oder? So ein bisschen, also keine Ahnung, du als Geologe denkst jetzt wahrscheinlich, was sieht sie da eigentlich? Aber so ein bisschen grau und gekörnt.
Mhm.
Und daneben ist es aber so, so poliert, dass es fast aussieht wie so Obsidianlava, oder? So dunkel, fast schwarz und so sehr glänzend.
Das ist die Stelle, wo man dann diese Probe, diesen Querschnitt gemacht hat und dann auf einen Objektträger und dann unter das Binokularmikroskop und dann dort mineralogisch untersucht, um den Aufbau von dieser Schicht besser zu verstehen.
Ihr braucht diese Schicht, M-Schicht nach diesen zwei Mineralien, versucht die nicht zu wiederholen, außer Messeloid, das kann ich noch, um zu bestimmen, was war vorher, was war nachher, wo ungefähr bin ich, ne?
Wenn man ganz genau. Also wenn man immer die Schicht, wo man jetzt gräbt, den Abstand zu einem Leithorizont vermessen kann, dann weiß man mehr oder weniger, wo man im Profil man sich befindet. Und das wird dann wichtig, weil der Grund, weshalb ich dann dieses Stück Gestein mitgenommen habe, ist, weil es uns sagt, dass das Ökosystem zu dieser Zeit nicht komplett stabil ist. Also wir stellen uns manchmal vor, also das Messler-Ökosystem. Also es war damals sehr warm und viel CO2 und die Artenvielfalt war sehr hoch und da gab es einen Urwald und so. Aber es war nicht konstant. Es gab Veränderungen auch innerhalb von diesem Profil. Und diese Veränderungen verstehen wir noch nicht. Wir sind noch, ehrlich gesagt, am Anfang diese Veränderungen nachvollziehen zu können, zu verstehen, überhaupt abzuzeichnen, was überhaupt da ist. Weil wir bis jetzt immer in isolierten Grabungsstellen graben. Das war da damals notwendig. Also es ist, am Anfang wollte man ja, bevor klar wurde, dass Messel gerettet war, war der erste Gedanke, wir müssen so viele Fossilien finden wie möglich, bevor sie verschwinden.
Und dann sind Leute vor Baggern lang gegangen und haben so notgrabungsmäßig alles rausgeholt, was irgendwie ging, ne? Bevor die wieder Kies reingeschüttet haben.
Ganz genau.
Ja.
Und das war wichtig damals. Und seitdem haben wir diese Leithorizonte und wir versuchen jetzt alles, was wir finden, in Bezug auf einen Leithorizont zu binden. Aber was wir langsam verstehen ist, auch während dieser Zeit gab es da Veränderungen. Und wir können nicht unbedingt an einer Stelle graben und davon ausgehen, dass das Ökosystem war gleich. Also die erste Anzeichen dafür war, da gab es einen aus dem Bohrkern, da hat man in der Mitte von der Grube einen Bohrkern 433 Meter, glaube ich, tief gebohrt, um die Genese von dieser Grube besser zu verstehen. Das hat man ja gemacht. Dann wurde klar, das ist tatsächlich ein Marsee. Aber in dem Ölschiefer, in jenem Teil von diesem Bohrkern, konnte man den Pollen, den Pflanzenstaub untersuchen. Und da gab es einen Kollegen, Olaf Lenz, der sehr viel Arbeit dort reingesteckt hat. Und da hat er dann zeigen können, nee, der Wald ändert sich im Laufe der Zeit. Und es gibt mittlerweile Anzeichen dafür, dass auch das Klima nicht stabil war. Da gab es vielleicht eine Zeit oder mehr als eine Zeit, wo es dann auch innerhalb von dieser sehr warmen Periode dann plötzlich deutlich wärmer wurde. Und Messel erlaubt uns dann zu verstehen, wie das Ökosystem auf diese Veränderungen reagiert hat. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe für die Zukunft. Es geht nicht nur um, wie viele Arten gab es. Das ist eine wichtige Frage. Wir müssen wissen, welche Arten dort gelebt haben. Wir müssen Namen dafür haben. Aber wir wollen auch die Gesamtheit verstehen.
Und über welchen Zeitraum reden wir denn? Also du hast schon gesagt, so 47, 48 Millionen Jahre. So. Aber über welche Zeitspanne reden wir denn, innerhalb der sich das Ökosystem dann geändert hat? Ist es eine Million Jahre oder ist es, was ist es?
Die Zeitspanne, in dem wir uns, also man kann sich vielleicht am besten vorstellen, wie, wenn man kann es am besten vorstellen vielleicht, wenn man weiß, wie viel Zeit eine Schicht entspricht. Jedes Jahr in Messel, da gibt es immer so ein Duett, da hat man so eine super dünne Schicht für die helle Jahreszeit und eine super dünne Schicht für die dunkle Jahreszeit.
Also ganz praktisch, wenn du so einen Querschnitt hast, wie bei einer Baumscheibe die Jahresringe, kannst du es zählen, so richtig?
Ganz genau.
1, 2, 3, okay.
Genau so ist es. In der dunklen Jahreszeit, da gab es wenige Wachstum von Algen und so weiter im See selbst. Und die Ablagerung ist eher durch Tonmineralien bestimmt. Und dann in der hellen Jahreszeit, da wuchsen ganz viele Algen und deren Körper fielen dann hinab und bildeten dann eine andere Schicht. So hat man dieses Duett, also Doublet, kann man das sagen?
Ja, ja, so ein Deutsch? Doublet, genau, also einfach eine zweiteilige Schicht.
Genau.
Ein Jahr, zwei Farben.
Und das ist ein Doublet.
Ja.
Das entspricht einem Jahr. Und so ein Doublet misst 0,14 Millimeter. Also ein Millimeter entsprechen 7 Jahre. Ein Millimeter entspricht 7 Jahren. 10, 70, also 1 Zentimeter, dann 70 Jahren und so weiter und so fort. So kann man hochrechnen. Wenn wir etwa 3 Meter Ölschiefer abbauen, entspricht das, sagen wir, ungefähr 20.000 Jahren. Und wir können insgesamt von den untersten Schichten, die wir bis jetzt haben, abbauen können, bis zu den oberen haben wir über 400.000 Jahre, die wir abdecken.
Und die ganze Zeit über gab es dann See?
Die ganze Zeit gab es was?
Diesen Marsee?
Ja.
Ja.
Der See hat noch länger, deutlich länger angedauert. Also aus dem Bohrkern wissen wir, dass der Ölschiefer bis zu 90 Meter reicht. Und dann kommt ein Sedimentpaket, das etwas anders ist. Also entspricht wahrscheinlich so Einrutschungen von den Rändern. Da kommt noch weitere 30 Meter Ölschiefer. Also wir haben insgesamt geht es bis zu 140 40 Meter unter der Haut der Oberfläche gibt es Ölschiefer. Und wir können einen Teil davon abdecken, aber nicht alles, weil vieles davon ist uns nicht zugänglich.
Das heißt aber auch, man könnte noch die nächsten 1000 Jahre graben und immer wieder
viel mehr. Also man könnte 10.000 Jahre dort graben bei der Rate, die wir jetzt haben, und das wird keinen großen Unterschied machen. Also es wird geschätzt, da gibt es 30 Millionen Kubikmeter Ölschiefer.
Aber es gibt ja so ein paar.
In den 50 Jahren, wo Senckenberg dort gegraben hat, haben wir schätzungsweise 5.000 Kubikmeter abgebaut von 30 Millionen.
Und trotzdem so irre viele tolle Sachen gefunden. Jetzt würde ich gerne einmal so, du weißt es garantiert aus dem FF, so ein paar Leitfossilien, die da gefunden wurden und so große Schlagzeilen gemacht haben, nochmal durchgehen. Also Urpferdchen mehrere. Was noch?
Ja, also Urpferdchen, da gibt es zwei Arten, die sehr häufig sind, und davon haben wir jeweils über 50 Stück. Ist für mich persönlich nicht ein Neufund, wo ich sagen würde, ja, wir haben ein neues Urpferdchen. Aber es gibt andere Stücke, die einen wirklich prägen. Und eins davon war eine Schlange, die entdeckt worden ist. Und schon bei der Präparation wurde klar, innerhalb vom Bauch von dieser Schlange gibt es was anderes. Und es entpuppte sich als eine Eidechse. Und bei der weiteren Präparation entdeckte man im Bauch von der Eidechse ein Insekt. Also hat man in diesem einzigen Fossil eine dreigliedrige Nahrungskette. Und das war wirklich eine tolle Sache zu bearbeiten.
Also ein Fossil im Fossil im Fossil.
Richtig.
Wie es so diese Püppchen, diese Matroschkas gibt, die man ineinander steckt. Und jedes davon hatte gerade gefrühstückt.
Ganz genau. Also das war der Begriff, den ich verwendet habe, Matrioschka. Da gab es irgendjemanden, der gesagt hat, da gibt es sogar einen Begriff für so eine Kette von Objekten, die man tatsächlich isst. Das ist ein Turducken oder sowas, wo man so einen Tag im anderen da reinstopft. Ich habe die Freude nie gehabt, ein Turducken zu essen, aber kann man scheinbar.
Aha, das habe ich auch noch nie gehört. Hast du das präpariert? Hast du dieses Fossil im Fossil im Fossil präpariert?
Nein. Nee, ich bin nicht dafür geschaffen.
Zu präparieren.
Ich habe die Geduld nicht. Also gibt es Dinge, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbringen kann, sehr lange, wochenlang. Aber die Präparation ist nicht eins davon. Und ich habe die Geduld nicht und ich habe auch die Koordination, glaube ich, auch nicht. Um das wirklich, man braucht Geduld, man braucht also Ausdauer und auch eine Geschicklichkeit mit den Händen, die ich nicht besitze. Da gibt es Präparatoren, die dafür ausgebildet sind, die sind extrem gut in Messe.
Aber du bist bei Ausgrabungen noch dabei?
Ab und zu mal, nicht häufig.
Und was ist dann da dein Job?
Als Abteilungsleiter hat man viele Sitzungen.
Ich wollte jetzt gerne mal so in Gedanken rausgehen mit dir da durch die Grube und, weiß ich nicht, irgendein Werkzeug in die Hand nehmen. Machst du das noch?
Oh, also sagen wir so, ich bin Paläontologe geworden, weil ich liebe, draußen zu sein. Als Kind sind wir immer wieder Camping gegangen, also mit der Kirche oder wer weiß was. Und ich habe es einfach geliebt. Meine Eltern auch. Sie liebten, sie haben gewandert. Sie sind the John Muir Trail. Also wochenlang entlang der Sierra Nevada in Kalifornien sind sie gewandert. Also mit Bären, mit Eis und Schnee. Also sie waren da lange unterwegs, also bevor ich zur Welt gekommen bin. Und es hat sich auf jeden Fall, hat mich geprägt. Aber das war eine sehr naive Vorliebe. Ich konnte nichts verstehen. Ich habe es einfach genossen, draußen zu sein. Und dann kam ich zur Uni. Und da habe ich meinen ersten Geologiekurs belegt. Und plötzlich leuchtete mir ein, ich kann das alles verstehen. Also, dass es ein Tal da gibt, da gibt es eine Gebirgskette, da gibt es einen Fluss, wie sich der Fluss verhält. Es macht alles Sinn. Es gibt Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen und man kann sie alle verstehen, wenn man die Werkzeuge von der Geologie in der Hand hat. Und deswegen habe ich dann angefangen, Geologie zu studieren. Und ich liebe draußen zu sein. Und
wie oft kommst du jetzt noch dazu? Also du sagtest selten. Ja gerade Abteilungsleitungssitzungen. Aber wenn du draußen bist, was machst du dann in Messel?
In Messel. Bei der Ausgrabung in Messel ist es anders als in den meisten Fundstellen. In den meisten Fundstellen auf der Welt, die keine Steinbrüche sind, da wandert man rum. Und da sucht man nach den Schichten, wo Fossilien langsam herauskommen, also wittern. Und in Messel, in Steinbrüchen generell, die werden alle Konservatlagerstätten genannt. Also nicht alle. Sie werden Konservatlagerstätten genannt. Und da ist die Dichtigkeit von den Fossilien nicht unbedingt hoch. Die Erhaltung ist aber sehr gut. Es hat meistens mit dem Fehlen von Sauerstoff am Seeboden, mit einem stabilen Übergang zwischen dem See und dem Seeboden zu tun. Und von daher ist die Erhaltung fantastisch. Man muss dann einfach viel Gestein umsetzen, um Fossilien zu finden. Und man nimmt einen großen Block von Ölschiefer heraus. Man spaltet diesen Ölschiefer dann mit einem großen Messer, stumpf. Und dann schaut man auf die zwei entstehenden Seiten von der Platte. Gibt es da Fossilien oder nicht? Manchmal muss man mit einer Lupe heran. Wenn du einen kleinen Samen da hast zum Beispiel oder einen kleinen Insekten, kann man das nicht unbedingt gut mit bloßem Auge sehen. Muss man mit der Lupe. Und wenn es dann als erhaltenswert herauspuppt, was man da gefunden hat, dann kann man das ein bisschen zuschneiden, damit nicht zu viel Ölschiefer da ist. Man steckt das in einer kleinen Tüte mit etwas Feuchtigkeit, Wasser und dann kommt es in einen Eimer.
Also kann man sich Crystal Smith mit so einem großen, nicht scharfen Messer vorstellen in der Hand oder mit einer Schubkarre oder stimmt das alles eigentlich nicht, auch wenn du es gerne machen würdest und du gehst nur noch rum und wirfst mal hier ein Auge und mal da ein Auge auf, was andere Leute so arbeiten?
Also heutzutage komme ich also nicht so häufig ins Gelände, also wenn ich da das mache, also ich bin in Argentinien und China und in also vielen Nordamerika unterwegs. Ich war da arbeite ich auch in Urmenschenhöhlen, also viel, viel jünger dann als Messel. Und also da komme ich, I get around.
Da kommst du rum.
Aber nicht so häufig nicht mittlerweile. So. Ja, und nicht, also mittlerweile, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Gelände war, außer in Messel. Aber hoffentlich kommt das auch mal wieder.
Ich hatte ja ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt, als du mir diesen Stein in die Hand gedrückt hast, dass, und als du ihn rausgepackt hast und gesagt, kannst du anfassen, war mir schon klar, dass es irgendwie so nicht wäre, dass irgendein Fossil mit dabei ist. Du hast noch was Zweites mitgebracht, aber das ist auch kein Fossil, oder?
Ich glaube, das war die Probe, was man davon abgesägt
hat. Ach so, das ist nur ein zweites Stück von meinem.
Ja, ich habe da kein Fossil dann mitgebracht. Vielleicht hätte ich da. Also, das war für meine Geschichte dann gut, aber ich hätte was anderes mitbringen können.
Nee, macht überhaupt nichts. Aber natürlich ist das, was viele irgendwie mit Messel in erster Linie verbinden, ne? Diese krassen Funde. Und jetzt hast du schon vom Fossil erzählt. Gibt es noch was dich besonders an Messel fasziniert? Also andere Leute interessieren sich dann für andere Sachen, die finden vielleicht diese Säuger interessant oder so, das interessiert Crystal Smith meistens nicht so brennend. Aber was ist dein Steckenpferd?
Mein Steckenpferd, also wo ich dann eine gewisse Expertise entwickelt habe, sind die Reptilien. Und da entweder die Schlangen, die Eidechsen, insbesondere die. Und in Messel gibt es sehr, sehr viele davon. Es war warm und also kaltblütige, also man nennt sie häufig kaltblütig, aber der Begriff ist nicht ganz so, ist ein wenig irreführend, aber auf jeden Fall, da gibt es in Bereichen, wo es sehr warm ist, viel mehr davon. Und das haben wir auch in Messel gesehen. Wir haben in den letzten Jahren nachweisen können, dass es nicht nur zum Beispiel Boas gibt, also große Boas, sondern gleichzeitig in Messe auch große Pythons. Das gibt's sonst heutzutage auf der Welt zusammen nicht.
Nicht parallel.
Sie kommen okay. nicht vor. Also Boas, da hat man in Südamerika, Madagaskar, die großen. Dann die Pythons, Afrika, Südasien bis Australien. Warum kommen sie nicht gleichzeitig vor? Könnte sein, dass sie einen gewissen Konkurrenz haben. Sie halten einander einigermaßen fern. Oder vielleicht haben sie einfach keine Gelegenheit gehabt, dieselben Gebiete zu besiedeln. Also wenn das eine sehr alte Geschichte ist über, sagen wir, Gondwana und mit dem Aufbruch von Gondwana und Madagaskar und Indien, und diese Gebiete haben alle ihren Platz gefunden und die Tiere, die dort gelebt haben, gingen dann einfach mit. Das könnte auch das Muster geprägt haben. Aber dann schauen wir zur Messe und nicht nur kommen beide an einem Ort vor, wo sie heutzutage nicht vorkommen, sondern sie kommen beide dort vor. Also beide Erklärungen kann man dann wirklich umschmeißen, aber eine neue können wir noch nicht anbieten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Die Daten, die wir von der heutigen Welt über die heutigen Welt erheben können, sind atemberaubend. Also man kann mit einem Gerät da in den Dschungel hineingehen, das sieht aus wie ein Gerät aus Star Trek, und das Genom von einem neu entdeckten Tier schon im Gelände sequenzieren. Es ist unfassbar, was man da alles machen kann. Oder mit Satelliten Aufnahmen von der gesamten Welt und erahnen, also wo die Produktivität vorkommt und dies, das und jenes. Aber es gibt Dinge, die man ohne der Paläobiologie oder Paläontologie nicht erklären kann. Es gibt nichts, was man heutzutage messen kann, das uns sagt, dass Boas und Pythons gleichzeitig hier vorkamen. Und solche, oder ein anderes Beispiel, da hast du das ein wenig so angedeutet. Ja. Vier Augen.
Vier Augen der Eidechse, ja.
Vier Augen. Es gibt, also die Augen, als Säugetiere haben wir zwei Augen. Wir denken, das sind die einzigen Augen, die es gibt bei Wirbeltieren. Schaut man aber ein neun Auge zu. Sie haben eigentlich keine neun Augen, sie haben nicht zwei, sondern vier.
Und ein neun Auge, sag nochmal, was ist das für eine Tiergruppe?
Neun Augen sind wirbellose, aber in dem Sinne, dass sie keine knöchernen Wirbel haben, das wird irreführend sein. Ich nehme das zurück.
Ja.
Neun Augen sind kieferlose Fische. Das sind diese, sie entstammen einer Abstammungslinie, bevor es überhaupt Kiefer gegeben hat. Und also vor Haien, vor Strahlenflossern und so weiter und so fort. Es gibt nicht viele Arten, die davon noch übrig geblieben sind. Neun Augen sind Beispiele dafür. Sie wandern vom Meer, zum Beispiel hier in Europa, in die Flüsse hinein, um zu laichen und so. Und sie sehen aus, als ob sie, also wenn man das nicht weiß, viele Augen an der Seite haben. Das sind eigentlich die Kiementaschen. Weil wenn sie sich ansaugen an einem Fisch zum Beispiel, dann müssen sie noch atmen. Und um atmen zu können, haben sie diese Kiementaschen ausgebaut. Und da können sie Wasser hinein und hinaus schießen. Deswegen, also naiv gesehen, denkt man, oh, da gibt es neun Augen. Nein. Aber sie haben die zwei Augen vorne, die wir normalerweise kennen. Zusätzlich aber haben sie zwei Gebilde auf der Oberseite von dem Hirn. Und die nennt
man... Also wirklich oben am Kopf und man kann sie sehen?
Man sieht einen hellen Fleck. Mhm. Man sieht einen hellen Fleck auf dem Kopf von einem neuen Auge, wo kein Pigment vorhanden ist. Und das erlaubt, dass Lichtstrahlen hineinschießen können. Mhm. Und diese Gebilde sind eigentlich Ausstülpungen von dem Hirn selbst. Genau wie unsere sogenannten seitlichen Augen sind auch Ausstülpungen von dem Hirn selbst. Die werden aber oben angelegt und die sind mit Strukturen versehen, die unseren seitlichen Augen ähnlich vorkommen wie ein Retina.
Also die einfach lichtsensibel sind und diese Reize, wenn sie ein Teil vom Gehirn sind, aber ans Gehirn weiterleiten.
Richtig. Ja. Sie sind mit diesen Rezeptoren ausgestattet, sie haben sogar mit einer Linse und es funktioniert nicht dasselbe wie bei den seitlichen Augen, aber gewiss, es gibt Ähnlichkeiten. Und der Aufbau von dieser sensiblen Netzhaut ist im Grunde genommen ähnlich und diese Rezeptoren sind auf Photonen sensibel, genau wie in unseren seitlichen Augen. Sie nehmen sie wahr und leiten dann die Impulse dann zum Hirn weiter.
Also würdest du sagen, dass 9 Augen 4 Augen haben?
Richtig.
Ja. Und inwiefern ist das für deine Eidechsen wichtig und die fossilen
Ja.
Eidechsen?
Also.
Weil Eidechsen heute, oder also ich habe keine, ich bin überhaupt gar nicht in Eidechsen drin, aber haben eigentlich 2 Augen, oder?
Eidechsen heutzutage, die meisten würde man beschreiben als 3 Augen besitzend beschreiben.
Wo ist das dritte Auge?
Oben auf dem Kopf.
Ach, auch bei der Zauneidechse, die ich hier in unseren Breitengraden manchmal
auch
sehe.
Bei der auch bei der Zauneidechse, die man im Garten da hat. Weil, also von diesen 2 Organen, die bei den 9 Augen vorkommen, 1 davon wird meistens zurückgebildet. Und was übrig bleibt, ist das sogenannte Pineal. Bei Säugetieren ist, also das hat aber meistens eine lichtempfindliche Funktion, also bei vielen Fischen und bei Amphibien und so weiter. Die Funktionsweise ist sehr, sehr kompliziert und ich bin da auch kein Experte dabei. Nur nach vielen Jahren von Recherche kann man das immer noch nicht so genau sagen, was da alles läuft. Es ist extrem viel läuft. Es hat sehr viel damit zu tun, dass man zum Beispiel sich auf neue Jahreszeiten umstellen kann. Also auch bei Eidechsen sieht man das, dass sie zum Beispiel, das wird wahrscheinlich dafür eingesetzt, damit sie dann zum Beispiel früher, vergiss es.
Wach werden, oder?
Also im Winter wird dann, die Tage werden ja kürzer, ja. Und im Sommer werden sie länger und da müssen sie sich immer anpassen. Und dafür haben sie ein drittes Auge noch da oben. Also es bildet dann kein Bild im Hirn, also wie wir das kennen. Und bei Säugetieren und bei Vögeln ist auch dieses dritte Auge zurückgebildet und ist dann nur ein kleines Gebilde auf dem Hirndach. Man nennt es bei den Säugetieren die Zirbeldrüse.
Ah, okay.
Also wenn du dann nach Nordamerika fliegst zum Beispiel und da gibt es eine neue Zeitzone, dauert es ein bisschen, bis dein Hirn das wirklich kapiert und sich umstellt. Und
da ist der Jetlag, da sitzt er sozusagen. Jetlag. Okay, aber also ich habe ja, wenn wir jetzt bei uns sind, ne, und bei vielen Säugetieren, haben wir ja diese feste Schädeldecke, also da kommt ja kein Licht mehr durch, oder?
Fast.
Selbst wenn ich eine Glatze hätte.
Also bei uns stimmt es wohl, also man hat das bei anderen Arten gemessen, dass bestimmte Wellenlängen doch hineinschaffen. Zumindest bei den jungen Tieren. Aber man kann mehr oder weniger sagen, ja. Aber in diesem Organ gibt es eine endogene Uhr. Mhm. Das heißt, 24 Stunden, da hat sie ihren eigenen Rhythmus und schüttet entweder also Melatonin aus oder sonst was. Und das ist auch bei den Eidechsen der Fall. Es muss nur re-entrained werden. Also da durch Lichtimpulse von der Sonne, durch die seitlichen Auge, wird es dann langsam umgestellt und diese innere Uhr, diese endogene Uhr wird dann umgestellt, bis man sich in die neue Zeitzone angepasst hat.
Also wann ist Tageslicht, wenn sich das krass verschiebt, braucht die Zirbeldrüse mit dem Melatonin und allem eine Weile. Für Menschen, die Jetlag geplagt sind, gibt es heute Melatonin-Tabletten, das kann man
Richtig.
Versuchen und so. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen. Also wir wissen jetzt, auch wir haben da so Reste von einem dritten Auge und bei 9 Augen gibt es die 4.
Mhm.
Aber du hast dich damit beschäftigt, wie ist das bei diesen fossilen Eidechsen, 3 oder 4 Augen und du hast gesagt 4.
Genau, also bei den meisten niederen Wirbeltieren gibt es dann die 3 Augen. Mhm. Die 2 seitlichen und dann 1 noch obendrauf. Es gibt viele Hinweise dafür, dass das dritte Auge bei den Eidechsen anders ist, dass es nicht das Pinealorgan darstellt, sondern das andere Organ, das Parapineal. Das sonst als Auge nur bei den neuen Augen ausgebildet wird. Das ist das dritte Auge bei den Eidechsen. Und jetzt haben wir Hinweise gefunden, also jetzt eigentlich vor einige Jahre her, haben wir zwei Exemplare gefunden von einer Eidechsenart, beide Exemplare aus derselben Schicht in Nordamerika, wo nicht ein Loch vorhanden ist obendrauf für das dritte Auge, sondern ein weiteres Loch hinten. Also gibt es Hinweise dafür, dass diese Eidechse dann beide Organe auf dem Hirndach als Augen ausgebildet haben.
Das heißt, am Ende geht es darum zu gucken, wie haben sich diese drei oder vier Augen in der Evolution entwickelt und waren vielleicht auch zurück oder hat es sich mehrfach gebildet?
Richtig. Also die Geschichte ist scheinbar eine ziemlich komplizierte. Es ist keine einfache Geschichte von, da gab es mal vier und sie sind zunächst auf drei reduziert und dann auf zwei, sondern es gab einen Austausch, dann noch kommt es vor. Also die Geschichte ist eine ziemlich komplizierte und um zu verstehen, das wird dann ein bisschen knifflig sein, wirklich die Evolution von diesem Organ oder diesen Organen bei den Wirbeltieren, bei den landlebenden Wirbeltieren besser zu verstehen, weil die Vögel kein drittes Auge mehr haben, die Krokodile auch nicht, die Schildkröten auch nicht und die Säugetiere auch nicht. Da gibt es also viele Bewegungen in diesem Bereich und was es auf sich mit sich hat und warum es so entwickelt hat und nicht anderswo müssen wir weiter forschen.
Hast du dir das ausgesucht? Also hast du gesagt, mich interessiert brennen diese drei oder vier Augen und danach will ich jetzt ganz gezielt suchen, auch in den Fossilien und zwar bei Eidechsen, weil die interessieren mich eh. Oder war es eher andersrum, du hast dir viele von diesen Eidechsen angeguckt und dann irgendwann gedacht, oh Moment mal, da ist was und hier sind zwei und da sind drei und vier und oh, jetzt gucke ich mal auf das, du nickst schon.
Ja, es war eher so eine Zufallsentdeckung. Ich habe mich mit Müsli beschäftigt, also mit Fragmenten von Knochen beschäftigt und diese zwei Fossilien, die ich genannt habe, sie sind keine ganzen Skelette. Sie stammen aus Fossilschichten in Nordamerika. Grizzly Buttes nennt man diese Stelle. Scheinbar gab es gar viele Grizzlybären damals in dem 19. Jahrhundert da. Beide Exemplare wurden 1874 oder so, glaube ich, gefunden oder war es 76? In den späten 18. Im späten 19. Jahrhundert gefunden, also zwei Wochen voneinander entfernt. Nur Bruchteile waren vorhanden, aber das Schädeldach war bei beiden Exemplaren da vorhanden. Und da gab es einen kleinen Zwist in der Literatur, wo der eine Forscher gesagt hat, ja, dieses eine Loch, das Parietalloch, ist an der Naht zwischen diesen zwei Knochen vorhanden, weil es ganz vorne auf dem Stück war und ein anderer ist dazu gekommen und hat sich dazu geschaltet und gesagt, nein, weil bei dieser Gruppe kommt das Loch eigentlich nicht an der Naht vor, sondern weiter hinten. Und schau mal, bei diesem Fossil sehen wir dieses Loch weiter da hinten. Und ich habe mir die dann angeschaut, weil ich sie besser verstehen wollte. Und ich habe gesagt, eigentlich beide haben recht. Es gibt zwei Löcher da. Mhm. Und dann habe ich das zweite Exemplar gefunden und dann hat sich wirklich als ein Merkmal der Population bestätigt und nicht nur als eine Missbildung bei einem einzigen Tier.
Ich würde gerne über Müsli reden, weil du jetzt gerade schon selbst drauf kamst. Andere schlagen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn irgendwo so viele kleine Knochenteile, nichts Zusammenhängendes und so. Also kann man sich das wirklich vorstellen, wie, keine Ahnung, schaufelweise Knochenzeug, Reste, die irgendwo nach so einer Ausgrabung auch noch mit hochgeholt wurden und da sind, wo aber keiner wirklich Bock drauf hat, weil sich nicht irgend so ein ganzes Fossil, ganzes Tier beschreiben lässt. Und du sagst, her damit.
Her damit. Genauso sehe ich das an. Also das ist eine Herausforderung und ich mag. Also gewissermaßen kann man sagen, Nesseln sind langweilig, weil da hat man das ganze Skelett vor sich. Und mittlerweile mit CT kann man alles auseinandernehmen, digital, und man hat alle Knochen da. Oh. Gewissermaßen kann man sagen, das ist langweilig. Also
habe ich 120.000 Mal gemacht. Keine Herausforderung mehr, okay.
In den meisten Fundstellen haben wir keine ganzen Skelette, sondern nur Fragmente. Da gibt es bestimmte Bereiche, vielleicht am Talweg von einem Fluss, wo Knochen angesammelt werden wegen der Dichtigkeit und so. Und man kann das Sediment herauskloppen. Sagen wir, nehmen wir sein 100 Kilogramm Sediment raus, dann schlemmt man das unter Wasser und die feinen Tonpartikeln und so weiter fallen aus. Und was übrig bleibt, ist so Sand und Knochenscherben.
Wie in so einem Sieb, ne? Wie beim Sieb. In diesem Goldgräber-Sieb, was man aus den alten
ganz Filmen genau. Ja. Ja, das ist wie Goldgräberei, ganz genau. Und da haben wir statt Gold Knochenteile. Und wenn man das ganz viel macht, können schon etliche, also viele Mengen, kann jede Menge Knochenscherben zusammenkommen. Da gab es einen Privatmann, der einen Ranch besitzt in Nebraska. Und er hat auf seinem Land einige von diesen Fundstellen, hat sehr viel geschlemmt und mir ein paar Kilogramm Knochenscherben zugeschickt. Also über Weihnachten, da habe ich ein kleines Mikroskop zu Hause gehabt und habe ich ein paar Wochen lang dann ausgelesen. Und in diesen Haufen, dann kann man alle Stücke, die zu Eidechsen oder zu Schlangen gehören, herauslesen.
Das kannst du. Also ja. Sind ja wahrscheinlich auch Bruchstücke, oder?
Richtig.
Aber du weißt, ist eine Eidechse, nee, war ein Maulwurf.
Wenn du jeden Knochen im Schädel so gut auskennst, dass du jedes Loch, jede Erhabenheit, jede Vertiefung gut kennst, dann erkennst du sie auch im Bruchteil. Bruchteilhaft, wenn sie umgedreht, dann braucht man das nur einmal umzudrehen, hat sich bestätigt, setzt man zur Seite. Und wenn man das getan hat, sehr viel, dann hat man einen Haufen von Knochen von Eidechsen und Schlangen. Und es ist, als ob du, sagen wir, 500 Skelette von einer unbekannten Anzahl von Arten hast. Und dann zertrittst du sie alle auf dem Boden, nimmst 3% der Teile heraus, sagst, wie viele Arten gab es, wie sahen sie aus und mit wem waren sie verwandt.
Das klingt wie, weiß nicht, es gibt diese Märchenfilme, ne, wo irgendwem immer so eine Strafe aufgebrummt wird oder so. Oder ich kenne das natürlich irgendwie von zu Hause vom Lego, wenn man dann irgendein bestimmtes Teil sucht in so einer riesigen Kiste aus Lego-Teilen.
Das ist gut.
Aber du freust dich tatsächlich über sowas, was für andere eher eine Strafarbeit wäre. Kann man sich vorstellen, dass Krista Smith über Weihnachten zu Hause im Keller oder so sitzt und stundenlang unter einem Mikroskop so kleine Knochenteile umdreht und sagt, kommt ins Kröpfchen, kommt ins Töpfchen. So.
Genau das habe ich getan. Aber natürlich, ich bin Experte dann nur für bestimmte Dinge. Da gibt es Leute, die sich mit anderen Gruppen befassen. Also das wird nicht natürlich weggeworfen, was ich beiseite gelegt habe, sondern zusammengetan und dann den nächsten Experten geschickt.
Und jeder sammelt sich so mit ganz viel Arbeit seinen Bereich raus.
Ja. Die Vögelchen müssen gemacht werden, die Amphibien, die Säugetieren, da gab es viele Eierschalen bei dieser einen Fundstelle, keine Ahnung. Sie sahen wirklich merkwürdig aus. Ich habe keine Ahnung, was die sind. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich da die mir vorgenommen habe.
Ja, Wahnsinn. Und ist es dann tatsächlich auch eine meditative Aufgabe in diesem Moment?
Ich finde es genauso. Für mich ist es keine Strafe. Da ist die ganze Welt verschwunden. Es gibt nur der Blickfeld vor sich und man bewegt ganz systematisch die seichte Pfanne vor sich in einem Muster.
Man sieht jetzt, wie Krista Smith, sie können es nicht sehen, aber wie er sozusagen die Hand immer von oben nach unten, also erstmal von unten nach oben und dann ein Stück nach rechts und dann wieder nach unten oder so.
Es gibt sogar man hat diese flachen Schalen und sie haben diesen kariert, sodass man weiß, hier fahre ich eine Spalte hoch und dann die nächste runter, dann noch eins hoch und runter. Und das ist genau, wie du es beschreibst, meditativ für mich.
Und es gibt nicht, darf ich eine ketzerische Frage stellen, heute eine KI, wo man ein Foto macht und sagt, spuck mir in 2 Minuten aus, wo die Eidechsenteile sind.
Noch nicht. Es ist nicht natürlich auszuschließen, dass irgendetwas da entwickelt wird. Auch dann würde die Arbeit nur am Anfang sein, natürlich, weil man dann diese Bruchteile hat und dann muss man sie bearbeiten. Und wir sind lange hier, also ich gehe davon aus, es wird lange Zeit sein, auch wenn man die Technologie existierte, weil ich glaube, dass mein Beruf so wirtschaftlich nicht wirtschaftlich interessant ist, dass jemand ein Programm dafür schreiben will.
Also ich hätte jetzt tatsächlich auch sowas gefragt wie, das ist ja erst der erste Schritt, ne? Dann hast du diese ganzen Bruchteile, dann musst du irgendwie zusammensetzen, welche Bruchteile könnten zusammengehören zu einem Schädel, der irgendwie kaputt
ist? Sie kommen wahrscheinlich also nicht von demselben Tier.
Okay.
Also da hast du ein Stück von dem Jochbein, sagen wir, vorne und von der linken Seite von einem anderen Tier, von der rechten Seite hat man ein anderes Stück von dem Jochbein. Hoffentlich gibt es da ein bisschen Überlappung dazwischen und man muss sie dann genau alle Teile zusammenführen, die wirklich einen Knochen von einer Art darstellen. Wenn man diese Morphotypen, nenne ich sie, und wenn man das getan hat, dann muss man herausfinden, welche Morphotypen zusammengehören, um eine Art zu rekonstruieren. Aber es ist unglaublich wichtig.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Wofür dieser irre Aufwand? Also warum ist es wichtig zu wissen, was in Nebraska an diesem einen Ort vor, weiß ich nicht, x Jahren, wie viele Arten Eidechsen da gelebt haben?
Weil, also ich, auf der einen Seite könnte man behaupten, und ich würde es auch verstehen, wenn man sagen würde, weil das unsere Kultur ist, wir wollen die Vergangenheit verstehen, deswegen haben wir überhaupt Museen. Das haben wir den alten Griechen zu verdanken, das, was sie da alles eingeführt haben. Aber es hat auch praktische Konsequenzen, weil die in den Verwandtschaftsbeziehungen von den Arten, die damals gelebt haben und auch die heutzutage leben, gibt es Informationen über die Umgebungen, in denen sie leben. Und wenn wir wissen zum Beispiel, hier gibt es eine Art, die damals in Nebraska, nehmen wir uns vor, vorgekommen ist, die heutzutage nur in Kolumbien, in den Tropen vorkommt. Das gibt uns einen Hinweis auf die Umgebung damals, zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt in Nebraska. Wenn man verschiedene Arten dazu nimmt, also alle Arten, sagen wir, die in einer Fundstelle vorkommen, dann können wir eigentlich ziemlich genau ausrechnen. Und das ist ein Aufsatz, den wir eigentlich vor also nicht so vielen Monaten herausgebracht haben, wo wir das Klima von der Vergangenheit quantitativ ausrechnen können. An diesem Punkt der Erdoberfläche zu dieser Zeit gab es eine Jahresmitteltemperatur von 17,6 und die Temperatur im Sommer betrug im Schnitt 28,3 und im Winter so und im Winter gab es so und so viel Niederschlag und im Sommer so und viel Niederschlag und so weiter und so fort. Es gab keinen Monsun. All diese Parameter können wir dann ausrechnen. Und gerade, weil du Nebraska aufgegriffen hast, das ist eigentlich nicht eine einzige Fundstelle, sondern das ist eine Reihe von Fundstellen, die über die Grenze von den zwischen zwei Epochen hinausgehen, also Eozän und Oligozän, wo wir wissen, da passiert eigentlich sehr viel klimatisch und wir haben jetzt die Gelegenheit, nicht nur einen einzelnen Parameter wie Temperatur auszurechnen, sondern wir können diese ganze Fülle von klimatischen Parametern über diese Grenze hinaus dann ausrechnen, damit wir das Klimasystem besser verstehen.
Und das genau ist, also wenn wir uns jetzt Crystal Smith einerseits in seinem Keller vor diesem Mikroskop vorstellen mit einem Haufen Müsli, Knochenmüsli, ist das natürlich nur ein Puzzleteil für dieses große Bild. Und du hast es vorhin schon mal angedeutet und jetzt auch nochmal, was ihr macht, ist Paläoklima hochzurechnen, auch um zu verstehen, hast du gesagt, ne? Wir bewegen uns jetzt in der Form von Klimawandel. Was ist wie anpassungsfähig? Wie war das damals, als wir so und so eine Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hatten und so weiter?
Ganz genau.
Also es geht auch um Rückschlüsse aufs Hier und Heute. Und damit ist Müsli-Sortieren ein Puzzleteil für ein riesig großes, wichtiges Bild.
Genau so ist es.
Ich würde gerne noch mit dir darauf zu sprechen kommen, wie du von, habe ich in der Anmoderation ja schon gesagt, Berkeley und Yale, und das klingt dann für deutsche Ohren so, wow, nach Frankfurt gekommen bist.
Ja, also in Berkeley, dort war ich Undergrad und das war ganz toll. Ich habe da, glaube ich, gibt es eine Sache, die ich wirklich bereue, und das war, da gab es einen Kurs, den ich nicht belegt habe. Ich hatte schon 5 oder so, und da gab es einen Kurs mit nicht mal, also normalerweise gab es so 3 Vorlesungen und dann einem Labor, also in den Naturwissenschaften. Und dieser Kurs war mit 3 Vorlesungen und 2 Laboren, Laboreinheiten pro Woche, also 6 Stunden Labor. Und das war die Anatomie von den Wirbeltieren. Also von einem, also Marvely Wake war die Professorin, die das gelehrt hat, das jetzt hier nur alle 2 Jahre gemacht. Und man ging durch alle Gruppen der Wirbeltiere, und das, ich habe es damals dann nicht getan, und dann ist sie in die Rente gegangen. Ich konnte es nicht mehr. Das war schade.
So, und jetzt
ist mir das vorgekommen.
Beim Müsli sortieren denkst du, hätte ich mal.
Ja.
Dann wäre es jetzt so viel leichter.
Ich bereue es sehr, dass ich diesen Kurs nicht belegt habe.
Aber genau. Irgendwann hast du beschlossen, du willst nach Deutschland.
Ich bin
Wieso
dann
das denn? Das liegt jetzt nicht so nah, oder?
Nee, ist nicht so häufig, aber, und zwar nicht so geplant. Also meine Mutter kam aus Schweden, und von daher, also Europa war mir nicht, also kein Fremdgebiet, sagen wir so. Da haben wir schon Weihnachten immer wieder in Schweden verbracht, in dem Süden von Småland, mit dem Schnee, und es war alles ganz toll und kuschelig im Haus. Aber dann als Doktorand habe ich mich entschlossen, Deutsch zu lernen, weil es so viel auf Deutsch geschrieben wurde. Also mittlerweile nicht mehr so viel, aber vor 100 Jahren schon sehr viel.
Und du wolltest einfach die Originale lesen?
Richtig. Ich wollte sie nicht nur zitieren, als ob ich sie gelesen hätte, sondern ich wollte sie wirklich verstehen. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass ich diesen Deutschkurs, intensiv Deutschkurs belege. Und das ist nicht so gut rübergekommen.
Inwiefern? Der Prof hat gesagt,
wirklich, that's a terrible idea.
Warum? Weil er fand es vergeudete Zeit.
Ich weiß nicht mehr, ob wir das wirklich, die Ursachen und die Gründe dafür besprochen haben. Aber da kam ich zu der Zulassungsprüfung, und da bin ich durchgegangen, und dann fühlte ich mich gut und ich sagte, jetzt möchte ich den Kurs belegen. Das habe ich dann getan, und das war bestimmt wahrscheinlich der beste Professor, den ich jemals hatte. Er war ein Typ, der 26 Jahre lang ohne Sabbatical gelehrt hat. Ja, also ihm stünde ein Sabbatical zu, wenn er das gewollt hätte, aber er wollte einfach lehren. Und diesen Intensivkurs, da wollte er nicht mit neumodischen pädagogischen Methoden arbeiten. Also, sie sollen nur reden. Es macht keinen Unterschied, ob sie da Fehler machen. Wir haben nur Grammatik, Grammatik, Grammatik gemacht. Und er hat die Faust auf den Tisch geschlagen, dass wir da Fehler gemacht haben. Und er war ein strenger Lehrer. Aber weil er wirklich wollte, dass wir die Sprache lernen. Und dann, also irgendwann als Doktorand, habe ich dann Frankfurt besucht, das Senckenberg-Museum. Und dann habe ich mit Messel zu tun gehabt. Und einige Jahre später gab es eine offene Stelle, und ich habe mich beworben. Und dann.
Und dein Deutsch war so perfekt, dass die sofort überzeugt waren.
Nein, ich konnte kaum sprechen. Also ich habe
alles lesen.
Das grammatikalische System habe ich im Kopf gehabt, aber tatsächlich anzuwenden war eine andere Sache. Dafür musste ich in Deutschland leben. Aber trotzdem, es hat den Weg geebnet, und ich bin sehr froh dafür.
Ich glaube, Senckenberg ist auch sehr froh, dass du da bist. Was ich immer noch mache, gerne frage, ist nach Epic Fails. Also alles klingt immer so kontrolliert und so ordentlich, selbst wenn es Müsli ist, ne, so bringst du da noch eine Ordnung rein und sortierst es. Aber ab und zu gibt es Sachen, die gehen so richtig schief, ne, oder in die Hose. Du nickst schon und bist bereit, eins zu teilen. Was ging mal so richtig schief?
Jeder macht Fehler. Und mein, was am peinlichsten für mich wahrscheinlich war, da habe ich, wir haben von Müsli gesprochen, da habe ich in einer Fundstelle gearbeitet, die mitten in dem Paläozän, Eozän Temperaturmaximum ist eine sehr wichtige Fundstelle. Und mit Müsli habe ich gearbeitet und ich habe da ein Stück von einem Oberarmknochen ausgelesen, also von dem distalen Stück, also wo, also im Ellenbogenbereich. Und ich habe das zunächst als eine Eidechse eingestuft und nie wieder in Frage gestellt. Und da habe ich so ein paar Merkmale gefunden, die mir gesagt haben, ja, das könnte mit den Varanen zu tun haben, weil denen fehlt auch dieses Merkmal. Und so, da gibt es auch einen Varan in dieser Fundstelle der richtigen Größe. Das wird es wohl gewesen sein. Ich habe so veröffentlicht. Und dann kam einige Wochen später eine E-Mail von einem Kumpel von mir, der gesagt hat, Christa, das ist ein Vogel. Oh, oh. Ich habe die Hand gegen die Stirn so geschlagen und ja, er war ganz nett, hat gesagt, du kannst einfach so einen Brief checken, seine Korrektur einreichen unter deinem Namen, das ist kein Problem. Habe ich dann getan, aber für immer und ewig wird das mir vor Augen bleiben, genau.
Aber ist das so ein Moment, wo man einfach so eine bestimmte Brille auf hatte, du wolltest Eidechse sehen, also hast du Eidechse gesehen?
Ich weiß nicht, ob es so gezwungen war. Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich die Vögel nicht gut genug gekannt. Und die sind schon, es gibt schon Ähnlichkeiten zwischen dem unteren Ende von dem Oberarmknochen bei den Eidechsen und bei den Vögeln. So unterschiedlich sind sie auch nicht. Aber wenn ich die Vögel besser gekannt hätte, dann wäre es mir aufgefallen. Sobald ich das als Eidechse eingestuft habe, habe ich das einfach nie wieder in Frage gestellt. Und hätte ich machen sollen.
Hast du Eidechsen heute auch? Also bist du auch in sozusagen Heimtier-Eidechsen und sowas unterwegs im Nicht-Forscherleben?
Das habe ich. Also ich habe gerne Reptilien zu Hause gehabt. Seit einiger Zeit dann nicht mehr, weil zunächst, wenn man sehr viel unterwegs ist, das macht es schwierig. Also ich bin da von einem Ort zum anderen mit einem Terrarium im Wagen und dann büxt der Gecko da raus, also an der Tankstelle und dann muss ich das auf dem Boden einsammeln. Das ist tatsächlich passiert. Aber dann auch, also zu Hause habe ich gehört, ich dürfe eine Schlange haben, wenn sie vier Beine und Fell hat und bellt.
Okay, nichts, was so. Sind nicht alle Familienmitglieder mit einverstanden?
Genau.
Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke.
Danke selbst.
Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörende. Wenn Sie Messel-Fans sind oder jetzt Lust haben, mehr über diese einmalige Ausgrabungsstelle zu erfahren, dann kommen Sie doch mal vorbei im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Dort gibt es die Ausstellung Ganz schön warm hier, Leben und Sterben in Messel zu sehen. Mit Modellen von Tieren, die in Messel gelebt haben, unter anderem mit einem neugeborenen Urpferdchen mit seiner Mutter und einem 2 Meter hohen Laufvogel. Die Ausstellung läuft bis Ende August 2026. Alle Infos finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Mein Name ist Susanne Schädlich. Ich freue mich, dass Sie bis hierhin dabei waren und natürlich noch mehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.